So, dann herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Ja, hallo.
Hi Fiona, wie geht's dir?
Ja, gut. Und dir?
Danke, mir geht's auch gut. Wir sitzen heute in neuer Konstellation mit mir, Carita, und dir, Fiona. Ist es Premiere für dich, das erste Mal Podcast?
Ja, vorher noch keinen Podcast gemacht, okay. Weil die Karriere natürlich immer offen stand.
Okay. Wir werden heute unseren Spaß haben und damit würden wir am besten schon einsteigen. Und zwar, wir haben uns, wie ihr das wahrscheinlich auch sehen werdet, wir werden auch auf Instagram ein paar Videos hochladen vom Podcast und ein paar Ausschnitte zeigen. Wir haben uns vier Bücher hier schon aufgestellt. Die könnt ihr natürlich als Podcaster nicht sehen, aber wir werden die euch beschreiben. Und zwar haben wir mit den Büchern uns überlegt, uns mal herauszufordern. Diese Bücher sind nämlich Genres, die wir normalerweise nicht lesen. Was hast du dir ausgewählt?
Ich bin in die Richtung so ja, Romantik, beziehungsweise das eine Buch fasst sich, glaube ich, ganz gut unter Romantasy zusammen. Mhm. Ich habe einmal das Buch Vom Ende der Nacht von Claire Deverley,
okay.
Wie auch immer sich das genau ausspricht. Das hatte ich ausgewählt, weil ich das Buch schon ein paar Mal gesehen habe und mir dachte, was für ein nichtssagendes Cover. Mhm. Und auch der Text, muss ich sagen, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Und dachte ich, ja, okay, das ist auf jeden Fall was, was mich fordert. Weil
okay, was ist auf dem Cover drauf für die, die jetzt nur zuhören? Ganz kurz beschrieben?
Einen Sternenhimmel mit noch ein bisschen Sonnenuntergangsröte und die Schrift ist so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, gemalt. Mhm. Aber ja, auch der Titel jetzt Vom Ende der Nacht, da kann ich mir jetzt so direkt nichts vorstellen.
Ja. Okay, und das hatte dich praktisch angesprochen oder wie gesagt nicht angesprochen und du wolltest dich jetzt mal herausfordern und einfach mal ein bisschen die Grenzen testen und sehen, worum geht es jetzt eigentlich für etwas, was du normalerweise nicht liest. Was liest du denn normalerweise?
Ja, sehr gerne Fantasy, aber auch sehr, sehr viel Thriller, mhm, und ein bisschen ja, politische Literatur, irgendwie, mhm, Zeitgeschehen ist auch immer mit dabei.
Okay, also auch wahrscheinlich, wo dir gerade der Sinn nachsteht. Ja. Also wenn du gerade sehr gestresst bist, dann wirst du dir wahrscheinlich nicht gerade irgendetwas sehr tief Trauriges nehmen, sondern eher etwas Leichteres,
ja,
oder?
Ja.
Okay, nachvollziehbar. Okay, gut. Und das zweite Buch, das du dir ausgewählt hast?
Das zweite Buch, das heißt im Deutschen auf jeden Fall anders. Das heißt ja. Das Reich der Sieben Höfe.
Das ist das Romantasy-Buch und
genau.
Du hast mir erzählt, du hast es auf Deutsch angefangen, warst überhaupt nicht davon irgendwie gecatcht, es hat dir überhaupt nichts gebracht, weil der Titel auch dich irgendwie gar nicht und das Cover auch gar nicht ansprechend war. Und ich habe dir dann die englische Fassung gegeben und auch das englische Hörspiel dazu und du hast gesagt, so von wegen, das hatte ich auf jeden Fall irgendwie schon ein bisschen mehr mitgenommen als die deutsche Version, wo du auch meintest, dass alles so ein bisschen weichgewaschen wirkt und im Englischen wesentlich anders geschrieben ist. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir das Buch so angucke, ist es auf jeden Fall schon mal ansprechender als das andere. Das andere ist so hellrosa und
Rosen
drauf. Und ja, und ich muss sagen auch, also ich weiß nicht genau, wer das übersetzt hat, aber das, also ich glaube, ich war dann am Ende tatsächlich raus als irgendwie, sage ich da schon zu viel, ich weiß es nicht.
Okay, Spoiler.
Einer der Fae, um die es da geht, angegriffen wurde und da mussten die den so, ja, bergen und Erstversorgung sozusagen machen. Mhm. Und dann hat die Hauptcharakterin, statt erstmal zu denken, ja, okay, da liegt jetzt jemand auf meinem Tisch und verblutet, also stattdessen gedacht, oh, das Blut hat die Farbe von tiefdunkler Nacht.
Okay, dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Protagonistin künstlerisch angehaucht ist oder beziehungsweise, was heißt künstlerisch angehaucht, aber den Sinn einer Künstlerin hat und auch gerne malt. Gibst du uns mal eine kleine Zusammenfassung von dem Buch? Einfach mal groß umrissen, worum geht's eigentlich in diesem A Court of Thorns and Roses? Worum geht's? Ganz grob umrissen.
Also es geht um Freya, wenn ich das richtig ausspreche.
Freya?
Freya. Und die wächst in einem Dorf auf. Die Mutter ist gestorben. Die Familie ist allgemein sehr arm und sie ist der Hauptversorger der Familie, indem sie jagen geht. Und dann
toll.
Wenn ja, nicht so das Traumleben bis dahin.
Jedes 19-jährige Mädchen wünscht sich sowas.
Wenn sie was gefangen hat, dann kümmert sie sich sozusagen auch alleine darum, dass das Ganze dann entsprechend bearbeitet wird, damit man es verkaufen kann und in Fleisch, in Fell. Mhm. Hat noch zwei Schwestern zu Hause und einen kranken Vater.
Machen die denn irgendwas?
Nee.
Super.
Ich glaube, die eine Schwester entscheidet sich auch aktiv dagegen, etwas zu machen.
Ja, klasse. Klingt sehr traumatisch. Also kann sie sich denn irgendwie ausleben? Also wir hatten das ja schon eben, dass sie so ein bisschen künstlerisch ist. Kann sie irgendwas für sich selber tun? Also oder ist sie ständig praktisch nur auf der Jagd und auf Überlebensnot? Oder kann sie mal was für sich machen? Kann sie irgendwie mal, weiß ich nicht, mal ein bisschen malen?
Es gibt Momente, in denen das passieren kann. Es wird zum Beispiel berichtet, dass wenn es besser läuft und sie mal ein bisschen Geld übrig hat, sie sich davon auch Farbe holt und davon dann versteckt im Haus so kleine Bildchen hinterlässt. Und auch da ist mir das zum Beispiel aufgefallen. Im Englischen finde ich, ist das viel flüssiger, viel schöner beschrieben als im Deutschen. Also im Deutschen ist es wirklich sehr, ja, ich weiß nicht, halt wirklich einfach kitschig gewesen. Und im Englischen kommt viel mehr dieses, okay, da hat jemand wirklich diese Freude am Malen und gleichzeitig aber auch dieses, okay, das ist ein wirklicher Schatz, weil es so selten passiert.
Ja. Klar, wenn du nur auf Überleben getrimmt bist und es spielt ja auch alles im Winter und sie haben ja wirklich kein Essen und da fängt ja irgendwo die Geschichte an, dass sie im Wald ist und auf der Jagd ist und da etwas passiert, was ihr ganzes Leben umwälzen wird. Was passiert denn?
Genau, auf der Jagd trifft sie auf einen Wolf.
Oh, oh.
Einen sehr, sehr großen Wolf.
Okay.
Übernatürlicher Erscheinung, den sie dann durch eine mehr oder weniger automatisierte Handlung erlegt und dann auch mehr oder weniger Teile dieses toten Tieres dann mitnimmt. Und das bringt dann so ein bisschen die ganze Geschichte ins Rollen. Man muss dazu sagen, das Ganze spielt in einer Welt, die von diesen
Legenden und Monstern
sehr umwoben ist und teilweise auch eingefangen ist. Also es gibt eine unglaubliche Sorge für diesen Face zum Beispiel. Einfach weil in der Vergangenheit ein Krieg dort stattgefunden hat.
Genau. Wo die Menschen versklavt wurden von diesen bösen Fee.
Genau.
Also es ist nicht wie im Deutschen, das Fee wie Tinkerbell, die kleinen süßen Elfen, sondern es sind Monster.
Genau, eher das Gegenteil.
Genau.
Ja.
Und wenn du sagst, sie hat diesen Wolf erlegt und geht dann zurück zu ihrer Familie und kann dann natürlich ihre Familie dann irgendwie ernähren, dann scheint ja alles eigentlich gesichert zu sein und die haben jetzt zu essen und super, toll.
Soweit schon. Dann kam es nur dazu, dass einer der Fey-Leute das herausgefunden hat, weil natürlich, okay, diese Person kommt nicht wieder. Und dann konnten die Spuren zurückverfolgen.
Zu der Jägerin.
Zu der Jägerin und tauchten dann da zu Hause auf.
Oh je. Okay, und das Monster kommt dann zu ihr rein und was ist dann? Will das Monster sie fressen oder was macht das jetzt?
War natürlich erbost, aber im Endeffekt gab es dann die Bestrafung sozusagen für sie, dass sie dann für immer mit in sein Reich kommen muss und dort sozusagen ihr Leben verbringen muss. Ohne Auswege, ohne...
Und ja, muss ihre Familie zurücklassen.
Zurücklassen, die natürlich sie als alleinige Versorgerin haben.
Super.
Ja.
Die also, können sich dann nicht mehr selber versorgen und Feyre ist dann, muss dann mit dem Biest mitgehen.
Ja.
Toll, klasse, okay.
Auch natürlich total, ja, was da im Kopf vorgehen muss. Okay, meine Familie ist jetzt da und im Endeffekt wird verhungern oder die müssen halt dann die, ich sag mal, unangenehmen Sachen machen, die sie bis jetzt übernommen hat.
Okay, und sie kommt dann zu diesem Biest und so ein bisschen wie bei
Die Schöne und das Biest.
Die Schöne und das Biest, ja, man kann es ja so ein bisschen im Vergleich ziehen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, dass die Autorin Millennial ist und natürlich auch mit diesen alten Disney-Filmen aufgewachsen ist und auch in diesen in dieser Bücherreihe, die sie geschrieben hat, also das ist ja eine Buchreihe von mehreren Büchern, dass sie viele Legenden, Sagen und mythische Gestalten auch vor allen Dingen von Großbritannien und vor allen Dingen von Schottland mit reingenommen hat. Und das sieht man auch auf jeden Fall auf den Seiten, wenn sie unterschiedliche Monster und Wesen und diese Mythen beschreibt, dass man schon merkt, oh, hier, das ist nicht hier Deutschland, sondern es ist so mehr im Norden. Also es hat mehr diesen nordischen Charakter, diese Mythen, die dann beschrieben werden. Und wie du schon gesagt hast, das Mädchen, die 19-Jährige, die muss dann halt bei diesem Biest leben. Und ist dann praktisch eine Gefangene, das Leben, also sie ist dann auch wieder im Überlebensmodus und was passiert mit mir und was soll ich hier und was passiert denn, als sie dann da ist und sie dann merkt so von wegen, okay, ich bin jetzt hier in diesem Land dieser magischen Menschen und passiert da irgendwas?
Also ich finde, das Ganze ist so ein bisschen skurril, weil die kommen dort an und im Endeffekt erwartet man ja eigentlich, okay, jetzt, weiß ich nicht, wird sie ins Gefängnis gesteckt und oder muss sie, ich weiß nicht, putzen. Nee, wird sie mehr oder weniger nicht. Sie muss zwar in diesem Land bleiben, aber prinzipiell darf sie sich dort frei bewegen, ja, wie sie möchte. So. Okay. Also dürfte das Haus verlassen, das wird mehrfach erwähnt, so okay. Mach, was du möchtest. Ja. Hauptsache, du bleibst sozusagen hier, wenn du nicht hier bleibst. Das ist nämlich auch noch ja, ein Haken sozusagen. Wenn sie jetzt weggehen würde aus diesem Land, dann würde das nicht nur sie treffen sozusagen. Okay, dann kriegst du jetzt eine härtere Strafe, dann, keine Ahnung, musst du jetzt hier noch länger bleiben oder dann bringen wir dich um. Nee, dann geht das auf die Familie zurück. Mhm. Und das meine ich mit skurril, die, also der Fae, der sie entführt hat dort oder als Bestrafung mitgenommen hat, wie auch immer, wirkt fast schon, ja, eben fürsorglich, erzählt ihr, okay, hier, wir kümmern uns um deine Familie, aber du musst trotzdem hier bleiben. Mhm. Sie kriegt Essen, sie kriegt Kleidung, sie hat ein eigenes Zimmer. Mhm. Und so, das, also würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten. Okay. Aber so ist dann erstmal die Situation. Also prinzipiell wirkt es gar nicht so furchteinflößend, wenn man das sagen kann.
Ja. Aber trotzdem wird sie von ihrer Familie ferngehalten und sie kann nicht mehr zurück, sondern muss jetzt ihr Dasein dort fristen, obwohl ihr praktisch der sie da verschleppt hat, sagt so von wegen, okay, kannst machen, was du willst, interessiert mich nicht. Klingt ja auch in erster Linie ein bisschen bizarr, wie du schon gesagt hast, aber was denkst du, was ist der Sinn dahinter, dass dieses Biest, wie du schon gesagt hast, dessen Name Tamlin ist, was ja auch eine bekannte, ich glaube, großbritannische Sage ist von Tamlin, müsste ich auch nochmal nachlesen, aber da hatte die Autorin dann auch wieder so ein bisschen Sagen und Legenden verwoben. Was glaubst du, ist der Sinn dahinter, dass Tamlin sie da jetzt verschleppt hat und sie muss jetzt da bleiben und kann machen, was sie will, aber sie muss halt da bleiben. Was ist der Sinn? Was denkst du? Weil irgendwas muss es ja geben.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass er sich so ein bisschen in ihr, also zum einen natürlich, okay, die hat da jemanden von uns umgebracht.
Klar.
Die sollte vielleicht nicht in der Menschenwelt rumlaufen und irgendwie weitererzählen, wie sie das gemacht hat. Aber zum anderen gibt es in dieser Welt, das merkt man auch relativ früh im Anfang der Geschichte, eine Magie, die sich ausbreitet und dieses Land kaputt macht.
Mhm, ja.
Und
das ist bösartig, was dieses Land durchzieht und gewisse Gefahren, also die Menschen haben das ja auch schon festgestellt, dass gewisse Monster dann auf einmal dann durch diese Grenze kommen, die das Monsterland von dem Menschenland dann halt praktisch trennt. Und die tauchen auf einmal auf und die Menschen sind auf einmal gar nicht mehr sicher. Aber woher kommen die eigentlich? Und das ist nicht so wirklich beantwortet und Tamlin kann da ihr das auch irgendwie nicht beantworten. Und du sagst schon richtig, da gibt's irgendwie, man weiß nicht, was da los ist. Und da das auch noch aus der Sicht von Feyre geschrieben ist, wird man ziemlich lange im Dunkeln gelassen und man weiß gar nicht. Und Tamlin gibt ihr ja auch nicht wirklich Informationen.
So gar nicht.
Ne? Und sie wird dann einfach mit ihren Vermutungen und mit dem, womit sie aufgewachsen ist, einfach alleine gelassen. Und mit diesen, weil sie wird ja natürlich aufgezogen in dem Sinne, so von wegen diesem Monster hinter der Grenze sind natürlich böse und alles. Und mit diesem Gedankengut hat sie natürlich auch diesen Wolf erschossen. Und mit diesem Gedankengut sieht sie natürlich auch den Typen, der sie da festhält.
Ja, genau.
Und was wird sich das noch ändern? Oder was meinst du? Wird das andauern?
Ich denke, es wird sich schon ändern.
Warum?
Allein schon, weil sie ja jetzt schon so ein bisschen merkt, okay, irgendwie, es kommen so viele Fragen auf und bis jetzt wurde auch eben, ja, dieses Wissen, was sie über Faith hat und über diese Welt hat, noch nicht richtig bestätigt, jedenfalls nicht von ihm.
Okay.
Also
du hast praktisch das Buch musstest du leider kurzfristig abbrechen, weil du eine wichtige Klausur schreiben musstest. Das heißt, du wirst wahrscheinlich noch uns bald berichten, wie es dann zu Ende geht und wie du es fandst. Und wie war denn dein Eindruck jetzt bis zu diesem Teil, wo du gelesen hast? Würdest du jetzt sagen, okay, alles klar, ist ein Buch, das würde ich mir jetzt zu Ende lesen oder zu Ende hören? Und es ist besser als die Version im Deutschen? Oder würdest du sagen, so von, hat seine Längen und muss jetzt nicht?
Also ich werde es auf jeden Fall zu Ende hören, zu Ende lesen, mal schauen, was es dann wird. Hören hat natürlich den Vorteil, dass man dabei noch
arbeiten kann.
Laufen, was auch immer. Ich muss auch sagen, ich mag den Schreibstil sehr gerne, weil ich finde, dass sich nichts unbedingt, jedenfalls zu dem Zeitpunkt jetzt, unnötig in die Länge zieht.
Mhm. Es wird auf Spannung gehalten, sagst du.
Genau.
Okay.
Und die Figuren sind spannend. Es kommt immer mal zwischendurch so jemand rein und jede Figur, die vorkommt, hat auch ein bisschen so eine eigene Geschichte. Also es gibt zum Beispiel die Haushälterin da, wo dann auch irgendwann erzählt wird, okay, die hat noch zwei kleine Kinder zu Hause, die nicht ihre eigenen sind, um die sie sich kümmern muss.
Ja.
Also irgendwie die Personen werden auch nach und nach so ein bisschen weiterentwickelt, auch wenn sie mehr eine Nebenrolle vielleicht in der Geschichte innehaben. Und allgemein so dieses
Mystische,
was man jetzt nicht unbedingt kennt. Also mit Faith in Deutschland hat man ja jetzt nicht so viel zu tun. Finde ich auch sehr interessant. Das ist mal was anderes.
Das ist, gebe ich dir recht, wobei wir auch noch mal ein bisschen recherchiert haben, wir zwei, und haben wirklich mal geguckt, welche Fabelwesen gibt es denn eigentlich bei uns in Deutschland und welche Monster, womit sind wir denn so aufgewachsen? Ich meine, wir sind natürlich mit den Gebrüder Grimm aufgewachsen und da sind natürlich auch einige Figuren ganz schön hart an der Grenze zum Monster sein. Und wir hatten dann eine schöne Illustration, wo dann unterschiedliche Fabelwesen auch zu sehen waren. Kannst du dich noch an ein paar erinnern?
der Klappe. Klabautermann war dabei.
Ja, der Klabautermann, genau.
Dann die Bremer Stadtmusikanten.
Ja.
Gut, als mystische Wesen vielleicht, aber als Monster jetzt nicht unbedingt.
Mhm. Dann haben wir Fafnir, der auf dem Rheingold sitzt.
Genau,
am Rhein. Dann dieses Wesen in Aachen, das so komisch auszusprechen ist. Bakauf? Bakauf? Oder Bakauf? Also wenn Leute aus Aachen hier sind und uns irgendwie sagen können, wie man das richtig ausspricht. Es ist ein Mischwesen, halb Echse, halb Berglöwe. Es sieht auch schon sehr monstermäßig aus und dem würde ich jetzt auch nicht irgendwie im Wald begegnen wollen. Also da kann man auch schon Rübezahl kennen wir. Wir kennen den Tatzelwurm oder den Lindwurm, da sagtest du auch direkt.
Ja.
Kommt dir bekannt vor?
Irrlichter stand auch mit drauf.
Irrlichter, genau. Und dann Krampus. Wir dürfen Krampus nicht vergessen, jetzt wo es auf die Zeit mit Weihnachten zugeht. Mhm. Gruseliger Krampus. Also ich würde sagen, wir haben auch in Deutschland Legenden und mythische Kreaturen. Und daran kann man das so ein bisschen, dieses Buch dann einordnen, dass man sagt, natürlich in der UK und in Schottland vor allem gibt es natürlich wahnsinnig viele, viele Sagen über Monster, über verschiedene Wesen, die und Legenden, die da einfach auch das Leben der Menschen bestimmen. Und also kennen wir vielleicht hierzulande nicht mehr so sehr, aber es ist auf jeden Fall in Schottland sehr, sehr verbreitet. Ja. Und wenn du dir das Buch nochmal in die Hand nimmst und auf die Seite der Karte aufschlägst, dann kannst du auch sehen, dass die Karte, in die das Buch spielt, so ein bisschen aussieht wie Großbritannien. Mhm. Und das, was da steht, Heibern, das, was da an der Seite ist, Heibern, ich glaube, das römische Wort für Irland ist irgendwie Herbern, also irgendwie was mit Heiberni, so dass Heibern auch mit Irland gleichgesetzt werden kann und man schon in etwa sagen kann, das Land, wo drin praktisch die Geschichte spielt, also Prithian, ist in etwa Großbritannien. Ja. Und dann könnte man das so ein bisschen einsortieren. Was ganz interessant ist, weil ich habe nämlich ein Buch auch ausgewählt, was nicht so in das reinpasst, was ich so ansonsten lese. Ich habe mir einen Thriller von Lucy Foley ausgesucht, und zwar Midsommar. Wir haben es auch hier einmal aufgebaut und ich habe es im Englischen gelesen, das heißt The Midnight Feast. Und es spielt auch in Großbritannien an der englischen Küste und es ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, auch jetzt zum Herbst. Es ist sehr, sehr spannend. Ich lese normalerweise keine Thriller, weil ich eher lieber gerne Sachen lese, die also so leichte Krimis oder so, vielleicht auch hier und da Belletristik, aber momentan lieber so ein bisschen etwas Leichteres, also das einen leichteren Geschmack hinterlässt. An manchen Zeiten gibt es auch andere Momente, wo ich dann sage, oh ja, jetzt ein gutes Drama oder jetzt einen guten Horrorschinken, Stephen King. Das gibt es auch, nur momentan reizt mich eher so ein bisschen was Leichtes. Und Lucy Foley hat mich da total rausgerissen, weil dieses Buch hat mich sehr gefesselt.
Bin ich gespannt.
zu einer kleinen Zusammenfassung, also es geht praktisch in dem Buch um eine Midsommerfeier, wie auch praktisch schon der Titel verspricht, zur Eröffnung eines Luxushotels an der englischen Küste. Und es eskaliert ein Streit praktisch zwischen den gehobenen Hotelgästen und den Dorfbewohnern, weil die Dorfbewohner, die möchten gar nicht, dass dieses Hotel da praktisch, dieses feine Hotel da besteht, weil dieses Hotel hat dann auch den Wald besetzt, hat da sehr viel aufgerissen und so und versperrt auch den Zugang zum Strand und die Dorfbewohner finden das so gar nicht toll. Und die sind sich dann ziemlich im Clinch mit der Besitzerin von dem Hotel, so dass es zur Eskalation kommt und an dieser Midsommerparty praktisch das Hotel in Flammen steht und eine Leiche an den Klippen gefunden wird. Und es ist die Frage, okay, wer ist das und was ist hier passiert? Und wenn man dieses Buch dann liest, kommt man dann mehr und mehr hinter diese Geheimnisse und alten Feindschaften, die da bestehen, die praktisch unter so einem Deckmantel von Freundschaften da sind. Und die Gäste sind alle ein bisschen zwielichtig. Also die sind alle so, alle der Gäste, alle haben irgendwie Leichen im Keller. Mhm. Und man weiß nicht so genau, wer ist jetzt wer, was ist jetzt passiert. Vor allen Dingen ein bisschen verwirrend ist, dass Tagebucheinträge immer noch im Buch gezeigt werden und es praktisch keine lineare Erzählleiste gibt, sondern es wird immer so ein bisschen hin und her geswitcht und dann wird auch mal der Tag, an dem die Leiche gefunden wird, thematisiert und dann nochmal zurückgeswitcht und eine Woche vorher und was ist am Tag des Festes passiert oder zwei Stunden vorher. Das macht was mit einem, das baut die Spannung auf und es gibt einige Cliffhanger in den Kapiteln, die dann wirklich einen wirklich nach Atem ringen lassen und wo man dann um 2 Uhr nachts denkt, oh, jetzt noch ein Kapitel. Also das Buch ist sehr, sehr spannend geschrieben. Zum Teil hatte ich auch wirklich das Bedürfnis, Festtagsbeleuchtung anlassen zu müssen, weil es dann doch ein bisschen gruseliger wurde. Weil auf dem deutschen Cover sieht man schon eine, ich nehme es mal gerade, man sieht eine brennende Feder und in dem Buch tauchen immer Gestalten auf, ganz komisch vermummte Gestalten in Form von Vögeln. Hm. Sehr, sehr mystisch. Die Autorin schafft es auch sehr, die Umgebung und diese folkloristische Atmosphäre da, diese englische folkloristische Atmosphäre zu schaffen und spricht auch sehr, sehr viel mit Bildsprache und lässt die Vögel, also meistens sind die Vögel sehr dunkel, sehr düster und als Raben beschrieben und man kennt ja Raben auch aus der nordischen Mythologie, dass sie ja auch eher so Botenbringer sind. Aber was wollen sie für eine Botschaft jetzt bringen? Und es ist sehr, sehr interessant gehalten. Wer sind diese Vögel, die da ständig auftauchen? Irgendwelche Ritzungen in Bäumen von Vögeln? Was passiert denn da eigentlich?
Gruselig.
Und ja, es hat zum Beispiel in manchen Parts ein paar Horroraspekte, wo man denkt, so von wegen, oh, das ist jetzt richtig, uff. Aber das Buch hat bis zum Ende durchgehalten und es lässt auch wirklich dann ein gutes Ende übrig, wo man dann auch sich denkt, oh, jetzt könnte ich eigentlich auch noch einen zweiten Teil davon lesen. Mhm. Also es ist ein gutes, spannendes Buch. Es fängt langsam an. Ich habe einige Kritiken gelesen, die gesagt haben, so von wegen, oh, die ersten 150 Seiten war schleppend und aber man merkt einfach am Anfang, dass es ein seichter Einstieg ist. Also man merkt diesen Thriller eigentlich nicht direkt. Mhm. Und das ist das Interessante, dass man erstmal natürlich die Exposition, wer ist wer, wo sind wir jetzt hier eigentlich, dass man das mitkriegt und gar nicht so wirklich merkt, wie man da reingezogen wird. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und normalerweise lese ich keine Thriller, aber ich glaube, mit diesem Buch werde ich demnächst Thriller lesen.
Ich habe viele Empfehlungen. Ja, ich finde das immer super spannend, wenn man so ein bisschen den Fall sozusagen mit erleben kann, weil man so ein bisschen wie dieses Spiel, wer ist wer, mhm. Und nach und nach klappst du so Personen runter, wo du sagst, okay, nee, der ist dann nicht der Böse hier.
Ja.
Wobei natürlich auch manchmal bei Thrillern ist das ja gerne so, dass jeder so ein bisschen Dreck am Stecken hat.
Genau.
Finde ich immer super.
Es ist sehr, sehr spannend. Im Vergleich dazu habe ich von Fitzek Der Heimweg gelesen. Und ich muss dazu sagen, jetzt kommen ein paar Triggerwarnungen, weil dieses Buch war für mich sehr schlimm zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es sehr, sehr viele Themen hat, die nicht so schön für Frauen sind, um es mal nett zu umschreiben. Und da ist eine Wurzelbehandlung doch schon für mich netter gewesen als dieses Buch zu lesen. Ich habe mich trotzdem durchgekämpft. Das große Problem, was ich am Anfang damit hatte, war, dass beim Heimweg von Fitzek leider keine Triggerwarnung vorne steht, wie viele Bücher haben und das für mich ein Punkt gewesen ist, wo ich mich sehr aufgeschmissen gefühlt habe. Und das war schon teilweise sehr extrem, wo ich dann auch teilweise das Buch weglegen musste, bewusst weglegen musste und sagen musste, so, ich muss jetzt was anderes machen, was Schönes für mich und einfach mal irgendwo abschalten. Da ich aber weiß, dass viele von meinen Bekannten Fitzek mögen und die auch das super gerne verschlingen, würde ich ungerne weiter ins Detail gehen. Für mich war es einfach nichts, aber das ist okay. Jeder hat seine eigene Meinung, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Es ist in Ordnung. Ich habe mich durchgekämpft und für andere ist es vielleicht etwas, andere mögen vielleicht dann Lucy Foley weniger und mögen Fitzek mehr. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die liest alles vom Fleck weg, was es gibt, ob Thriller, ob Horror, ob alles Mögliche. Und sie hat gesagt, liest sie super gern, kann sie absolut lesen, hat sie gar kein Problem mit. Womit sie Probleme hätte, wäre, wenn irgendwas Tieren passieren würde in Büchern. Das kann sie gar nicht, das schafft sie gar nicht. Und wir haben uns dann nämlich drüber ausgetauscht, weil ich gesagt habe, so, oh, meine Grenze ist wirklich, wenn sexualisierte Gewalt in Büchern sehr ausgeschmückt wird und das beschrieben wird, so wie es in diesem Buch halt vorkommt. Und das ist so gar nicht meins und das triggert mich halt. Und sie meinte so von wegen so, nö, also solange keine Tiere zu Schaden kommen, könnte alles lesen. Und hast du irgendwas, was dich triggert, wo du sagst, so von wegen, das kann ich gar nicht, das ist für mich wie Nägel über eine Tafel kratzen?
Das ist sehr interessant, weil tatsächlich ist es, glaube ich, bei mir auch so mit den Tieren.
Ja.
Das ist mir viel aufgefallen bei Game of Thrones, als ich das angesehen habe. Mhm. Weil man weiß natürlich irgendwie auch, okay, es ist Fiktion. Und da wäre ja durchaus sehr viele Leute umgebracht oder kommen irgendwie zu Schaden. Aber ich muss sagen, wenn da irgendwie Tiere, das passiert ja relativ am Anfang, dass die Hunde von den Starks dort umgebracht werden. Und das, also da finde ich, entwickle ich nochmal viel mehr dann so diese Wut so, warum musstet ihr das machen?
Ja.
Also irgendwie, ich glaube, das ist tatsächlich auch was mich am meisten antrifft. Ja, vielleicht, weil man auch irgendwie so sagt, okay, Tiere sind wirklich ja so komplett irgendwie unschuldig und gut, die meisten Menschen auch, aber vor allem in so einem Thriller, wenn man da jemanden hat, der irgendwie ein Verbrechen begangen hat oder so, dann finde ich, komme ich damit besser klar, als wenn irgendwie ein Tier zu Schaden kommt.
Weil es Menschen sind.
Ja, ja. Irgendwie, es ist so ganz schwierig, ich glaube, es ist auch nicht rational.
Vielleicht hat es was mit dieser Unschuldigkeit einfach von Tieren zu tun.
Ja.
Weil Tiere sind einfach unschuldige Wesen und wenn die dann zu Schaden kommen in Büchern oder in Filmen, ist es dann für uns sehr, sehr hart. Genauso wie mit Kindern, wenn was Kindern passiert. Es kann auch natürlich für einen sehr triggernd sein, wenn irgendwas im Buch oder in einem Film mit Kindern ist. Wie gehst du dann vor, wenn du sowas hast, dass du dann sagst, so von wegen, okay, ich überlese das nur, also dass ich über diese Seiten fliege, wie es meine Bekannte gemacht hat, also dass sie sagt, so von wegen, ach, das kann ich jetzt nicht lesen, ich lese da jetzt drüber und vielleicht überschlage ich einfach das Kapitel oder so. Wie würdest du das machen?
Also kam tatsächlich bis jetzt nicht so häufig vor in Büchern. Überlegen. Also in Filmen zum Beispiel mache ich das dann auch so, dann skippe ich ein bisschen weiter, bis ich merke, okay, jetzt ist das irgendwie vorbei, weil man ja dann trotzdem grob den Handlungsstrang weiterverfolgen kann. Ich würde es wahrscheinlich in Büchern ähnlich machen. Wenn es jetzt wirklich sich irgendwie durchziehen würde durch das Buch, dann würde ich es weglegen, weil wenn man merkt, das stört einen so, wie du auch schon gesagt hast bei dem Fitzek, dann, also wenn man da keinen Spaß dran hat, dann, also auch bei Thrillern hat man ja eigentlich dieses, okay, dieses unglaubliche Spannungsgefühl und so, das ist ja auch eine Art und Weise so von Spaß, würde ich jetzt sagen, von Freude daran.
Ja, Nervenkitzel, wie eine Achterbahnfahrt. Genau. Klar.
Aber sobald das verloren ist, weil einen irgendwas anderes dann so ablenkt und so stört, dann lohnt sich das nicht mehr.
Ja.
Ich finde das aber auch sehr interessant, dass du Fitzek gewählt hast, weil der durchaus beliebt ist, aber auch würde ich behaupten, sehr Geschmackssache ist. Vor allen Dingen, weil der auch immer eine gewisse Art und Weise des Handlungsstranges hat.
Oder was meinst immer, du?
Immer so ist, ja, es beginnt und dann hast du einen Turning Point, dann geht es weiter und ganz zum Schluss, so
die 100 Auflösung.
Seiten vorher, hast du nochmal einen Turning Point und dann die Auflösung. Und ich glaube, das ist ja schon ein bisschen was anderes als das von der Lucy Foley, wo du
ja,
so es, zwar es auch diese Turning Points hast, aber du das nach und nach irgendwie aufdeckst und so einen gewissen Faden vielleicht hast.
Bedingt. Also bei der Lucy Foley wusste man dann irgendwann auch nicht, weil so viele Namen verändert wurden. Weil das ist mir auch bei Fitzek aufgefallen, dass du kannst praktisch, Moment, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, jetzt habe ich mir zu viele Notizen gemacht. Weil im Englischen heißt das, im Deutschen heißt es der unglaubwürdige Erzähler. Und das ist sowohl bei Lucy Foley als auch bei Fitzek so. Und ich würde auch ein bisschen sagen, dass es in dem Buch ist, das du gelesen hast, dass man dem Erzähler nicht wirklich trauen kann, was er da gerade wahrnimmt. Weil es soll ja auch irgendwo eine Fessel, also es soll fesseln, es soll eine Spannung erzeugen. Aber zum Beispiel bei Fitzek ist es so, dass eine der Erzählerinnen ein Ängste hat und ein Trauma hinter sich hat und in einer Klinik an einer Studie, an einem Experiment teilgenommen hat, wo ihr Medikamente gespritzt wurden, die Paranoia auslösen. Deswegen, man denkt auch teilweise im Buch so von wegen, okay, das sind die Medikamente, die da jetzt auf sie einwirken und da passiert einfach und sie ist einfach jetzt nur paranoid durch die Medikamente. Kann man ihr jetzt vertrauen? Ja, teilweise ist es dann so, dass man damit dann in die Irre geführt wird. Ist auch bei Lucy Foley so ganz interessant, dass teilweise man auch den Leuten gar nicht vertrauen kann. Dass man als Leser so ein bisschen an der Nase herumgeführt wird, was auch spannend sein kann. Also, dass du dann erst zum Ende hin praktisch auflöst, oh je, das war ja Person, die da beschrieben wurde, die hat jetzt einfach nur einen anderen Namen bekommen, einen anderen Nachnamen.
Ja.
Oder die wurde immer nur vorgestellt mit dem Nachnamen und jetzt, da wir den Vornamen wissen, wissen wir, das war der Feuerleger, der Feuerteufel aus der Geschichte von XY. Und das fand ich sehr, sehr spannend, sehr gut gemacht. Bei Fitzek, ich wollte eigentlich nichts Negatives über ihn sagen, weil, wie gesagt, er viele Fans hat und das ist auch zu Recht. Jeder darf alles mögen, was er mag. Ich spreche wirklich nur von meinen rein subjektiven Sachen jetzt. Bei Fitzek war es mir ein bisschen viel.
Ja.
Ein bisschen viel. Dass ich dann am Ende erstmal ein bisschen mit was geht hier? Wer, wo, was? Hä?
Kann ich total nachvollziehen.
Also ja.
Ich lese ja sehr viel Fitzek und es ist wirklich bei jedem Buch,
bin
ich eigentlich am Ende so, was?
Was?
Und es ist halt auch, also ich glaube, man muss es halt einfach wirklich mögen. Das ist bei jedem der Bücher hier eine Geschmackssache.
Ja,
irgendwie
genau.
Auch allgemein, du kannst ja auch in einem Genre was haben, was du magst, dann hast du ein anderes, das magst du gar nicht so. Das ist ja ganz normal. Finde ich immer super spannend, das irgendwie so zu hören, wie das anderen gefallen hat.
Mhm.
Oder auch wo vielleicht die Grenzen sich so verschieben.
Ja.
Weil ich glaube, meine Grenze, also ich habe ja natürlich auch Grenzen und die könnte ich zum Beispiel bei so bei Liebesromanen ganz klar bedenken, also benennen, sobald es mir irgendwie zu sehr so nur noch um Liebe geht und mir persönlich dann die Spannung fehlt, dann sage ich, okay, das interessiert mich nicht mehr oder das ist mir jetzt zu viel Liebe. Das ist vielleicht nicht so schlimm wie zu viel Horror, aber so setzt man irgendwie dann andere Grenzen.
Du müsstest ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Gemetzel, ein bisschen vielleicht Schwertkämpfe nebenher oder sonst irgendwas. Also ein bisschen was Spannung reinbringt und so. Ja, das ist jeder mag das, was er mag. Und deswegen war ja auch heute der Tenor, dass wir uns einfach mal challengen und einfach mal außerhalb oder praktisch mal über unseren Tellerrand gucken und uns mal ein bisschen öffnen dem gegenüber, was wir eigentlich sonst nie mögen oder beziehungsweise wo wir sagen, okay, na, lassen wir mal die Finger von, aber uns dann trotzdem irgendwie etwas gefunden haben, was uns dann doch gefällt und dann sagen so von wegen, ach ja, könnte ich noch mal lesen. Also wir waren ziemlich offen dem gegenüber, was wir eigentlich vorher nicht mochten. Und das finde ich ganz schön gut und auch vielleicht ein guter Abschluss zu sagen, dass man einfach offen dem gegenüber sein soll, was man normalerweise nicht sonst auf den Tisch oder so isst oder liest und einfach mal ein bisschen seinen Horizont erweitert und vor allen Dingen offen den Leuten gegenüber, die dann sagen so von wegen, oh, total meins, ich liebe Fitzek, ich bin absolut begeistert von diesen Leuten und finde sie richtig toll, richtig mutig, richtig stark, dass sie solche Romane in einem Rutsch durchlesen können, ihr seid toll, ich kann es nicht, aber ihr seid super und ja, vielleicht kommen wir ja nochmal irgendwie auf dieses Thema zu sprechen, aber ich würde sagen, für heute haben wir einen guten Mix gefunden aus Sachen, die uns ein bisschen gechallenged haben, ein bisschen herausgefordert haben, den Horizont erweitert haben und vielleicht demnächst auch nochmal weiterlesen. Würdest du nochmal irgendwas von dieser Auswahl lesen wollen?
Ja, auf jeden Fall. Also das vom Ende der Nacht hat mich super überzeugt. Da saß ich zwischendurch weinend und das muss ich sagen, war auch vor allen Dingen eine Lehre, so don't judge a book by its cover, ist ganz interessant, weil das halt wirklich so war. Also das Buch hätte ich nie im Leben ansonsten ausgesucht.
Ja.
Und es war ja gut zum Lesen, es war irgendwie emotional. Das hat halt also überraschenderweise meinen Geschmack getroffen. Und auch bei dem A Court of Thrones and Roses, super interessant zu sehen, wie unterschiedlich dann die deutsche Variante zu der englischen ist. Das war auch sehr gut, weil die Geschichte prinzipiell ist interessant, nur auf Deutsch hat sie mich nicht abgeholt. Und das werde ich auf jeden Fall auf Englisch dann einmal zu Ende hören.
Oh, interessant, alles klar. Es gibt ja noch ein paar Bücher von dir. Da wird dir noch einiges bevorstehen. Und wir werden sie natürlich nicht spoilern. Und vielleicht gibst du uns irgendwann mal ein Update, wo du gerade bist? Da gibt es ja natürlich auch wie bei Fitzek eine große Fangemeinde und ich glaube, da werden wir auch einige Leute haben, die dann auch wissen wollen, wo ist Fiona jetzt in ihrer Reise. Demnach würde ich jetzt sagen, wir verabschieden uns jetzt vom Podcast und danke Fiona, dass du mit mir heute ein bisschen gequatscht hast.
Ja, war mir eine Freude.
Hoffentlich demnächst mal wieder. Wir hören uns bald schon wieder mit dem nächsten Podcast. Bis dann.
Tschüss.